Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Beatrix Novi. Oper ist politisch, Theater sowieso, Sprache ist politisch, auch Farbmalerei ist politisch. Das werden Sie gleich alles erfahren in unseren Berichten aus New York, Farbmalerei der 60er, aus Frankfurt, ein Theaterstück im Netflix-Stil, aus Argentinien, beim Kongress der weitgereisten spanischen Sprache. Und auch Puccinis Madame Butterfly in Basel hat ja einiges Politisches zu erzählen. Aktuell wird es inszeniert von Wassily Barkatow, Jahrgang 1983. Er ist Schüler von Peter Konvitschny, dem Regisseur, dessen Karriere sich früher mit dem Geräusch wütend zugeschlagener Opernhaustüren verband. Barkatow hat sich erst in St. Petersburg und Moskau, dann in Mannheim, Berlin und Wiesbaden einen Namen gemacht. In Basel inszeniert er jetzt bereits zum dritten Mal. Elisabeth Richter hat dort seine Madame Butterfly gesehen.
Schmetterlinge, sagt Tutusan Puccinis Madame Butterfly einmal am Ende des ersten Aktes, würden in westlichen Kulturen aufgespießt. Darauf antwortet ihr Ehemann auf Zeit, der amerikanische Soldat Pinkerton, sinngemäß, dies sei, damit der Schmetterling niemals entfliehe. Eine Frau als Besitz, mit dem der Mann hantieren kann, wie er will, ist sicher ein wichtiges Thema dieser in manchen anderen Aspekten und in ihrem triefenden emotionalen Pathos heute merkwürdig aus der Zeit gefallen wirkenden Oper. Arrangierte Ehen zwischen westlichen Kolonialoffizieren und japanischen Geishas waren ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Die meisten Geishas wussten, worauf sie sich einließen. Machte sich ein Mann aus dem Staub, suchten sie pragmatisch nach dem Nächsten. Bei Puccinis Madame Butterfly sind jedoch große Gefühle im Spiel. Die Sache endet für die Geisha tödlich. Westliche Arroganz gegenüber fremden Kulturen existiert bis heute. Hier setzt Regisseur Wassily Barkatow in seiner Basler Neuinszenierung an. Er bedient dieses Klischee geradezu plakativ. Hier die dienende, liebende Geisha, dort Pinkerton. Er kommt als ungehobelter und respektloser Kerl daher und begreift das japanische Gewand, das er anlegt, als Maskerade. Er schmeißt mit Dollarscheinen um sich, sabotiert die Hochzeitszeremonie, indem er das auf den Kopf der Eheleute gelegte Eheband herunterreißt. Dass Frauen auch in der japanischen Kultur offensichtlich als Freiwild gelten, zeigt Barkatow, als Chochosans Onkel Bonzo seine Nichte brutal handgreiflich zurechtweist und verbal verdammt, dass sie die Religion ihres Ehemanns angenommen hat. Zinovi Margolins zweigeteilte Bühne ist ein japanisches Haus, vorn ein Garten, hinter einer mal durchsichtigen, mal milchigen Glaswand die Wohnräume. Die strengen Formen kontrastiert Olga Scheischmelaschwili mit ihren asiatisch nachempfundenen Kostümen. Dieses ins Klischeehafte tendierende Setting fiele nicht weiter ins Gewicht, würde Regisseur Wassily Barkatow die doch arg rührselige Geschichte nicht allzu geradlinig realistisch nacherzählen. Pinkerton ist mit einem Smartphone Selfie-Stick ausgestattet. Was er filmt, ist live auf einem großen Flatscreen zu sehen. Später sieht sich die verlassene Chochosan die Erinnerungsvideos an. Als besonderer Effekt laufen die Filme auch mal rückwärts. Wenn man doch die Zeit zurückdrehen könnte. Dies verstärkt jedoch Puccinis ohnehin manchmal an die Grenze des Kitsches gehenden Verismo zu sehr. Es fehlt der doppelte Boden.
Awesome.
Musikalisch war diese Basler Madame Butterfly jedoch ein Ereignis. Telly Strivigne als Butterfly transportierte mit ihrem warm timbrierten Sopran die Dramatik und den Lyrismus der Partie. Uta Georgikias überzeugte als Pinkerton mit heldischem und verinnerlichtem tenoralem Schmelz und Domen Krijai faszinierte mit seinem kernigen Bariton als Konsul Sharpless. Dirigent Antonello Alemandi war am Pult des differenziert und ausgewogen spielenden Sinfonieorchesters Basel in jedem Moment Herr der puccinischen Klangmassen. Es gelang ihm die rechte Balance zwischen Überschwang und Abgrund der Emotionen.
Die dramatischen Töne von Puccinis Madame Butterfly. Elisabeth Richter berichtete über die Premiere in Basel. Inszenierung von Wassily Barkatow. Die Berliner Schaubühne wird für eine ihrer nächsten Inszenierungen Mikrofone an die Darsteller und Kopfhörer an die Zuschauer verteilen. Um vorn auf der Bühne den hochrealistischen, mit anderen Worten also vernuschelten Originalton der Realität aufführen zu können. Wirklichkeitsnähe, Gegenwartston, das sind von Haus aus nicht unbedingt theatralische Dinge. Aber das Theater kann schon viel schlucken und trotzdem Theater bleiben. Es kann sich zum Beispiel am erfolgreichsten Genre der letzten Jahre orientieren, dem Serienformat, und ein Stück in mehreren Teilen herausbringen. Man muss dann natürlich öfter als einmal ins Theater. Im Herbst 2017 hat Erik de Vroot, Autor, Regisseur und Intendant des Nationaltheaters in Den Haag, so etwas geschrieben und aufgeführt. Das Stück heißt The Nation. Die deutschsprachige Erstaufführung fand jetzt am Schauspiel Frankfurt statt. Regie führte hier David Bösch. The Nation. Warum dieser Titel? Nach der Frankfurter Doppelpremiere weiß das Shirin Soji Travalla.
Schon nach 10 Minuten möchte man erfahren, wie die Sache ausgeht. Ein kleiner schwarzer Junge, Kind einer malischen Mutter und eines bosnischen Vaters, ist verschwunden. Und nach verwickeln sich Polizisten, Journalisten, Politiker, Engagierte, Geschäftsleute und Kriminelle in den Fall. Wobei man nicht sicher sein kann, wer hier Opfer und wer Täter ist. Der niederländische Regisseur und Autor Erik de Vroot erzählt in The Nation von den Unsicherheiten und Ängsten unserer Gegenwart. Von Integrationspolitik über Medienwandel bis Stadtentwicklung. 6 Teile oder eine Staffel lang, wenn man so möchte. Theater goes Netflix. Doch wer nicht wüsste, dass sich das Theater hier an einem Fernsehformat orientiert, würde im Schauspielhaus Frankfurt nicht darauf kommen. An 2 Abenden hintereinander inszeniert Regisseur David Bösch die Kriminalgeschichte an wechselnden Schauplätzen. Im 1. Teil sind wir auf der Polizeiwache zu Gast und auch in einer viel zu lang geratenen Talkshow, die als Parodie auf die einst sonntäglich ausgestrahlte Show mit der ehemaligen Moderatorin der Tagesthemen, Sabine Christiansen, daherkommt.
Seit 4 Tagen ist Ismail Ahmedovic spurlos verschwunden. Nach dem ergreifenden Aufruf seiner Pflegeeltern Ida und Alexander Aschenbach kam es im ganzen Land zu zahlreichen Initiativen. Die Facebook-Seite Wo ist Ismail zählt nicht weniger als 500.000 Likes. Und der Zentralrat hat die Muslime dazu aufgefordert, die Diskussion um Ismails biologische Mutter einzustellen und sich aktiv an der Suche nach dem Jungen zu beteiligen. Doch die Krawalle, die seit wenigen Tagen in der Stadt toben, behindern die Initiative bei der Arbeit. Die Proteste der Stadtbevölkerung gegen rassistische Polizeigewalt weitet sich zu Massendemonstrationen aus. Jetzt gehen Migranten und fremdenfeindliche Teile der Bevölkerung aufeinander los. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei sagt, ich habe das vorausgesehen. Wir haben die Nase voll, dass unser Land islamisiert wird.
Den Versuch, Wirklichkeit abzubilden, zerrt die Inszenierung von David Bösch immer wieder ins Karikatureske. Ludmila Bratusek etwa heißt die nicht ernstzunehmende Polizistin, die mit moralischen Unkorrektheiten nur so um sich ballert. Auch andere Schauspieler vibrieren regelrecht vor satirischem Tatendrang. Die Ernsthaftigkeit des Stoffs geht dabei schon mal flöten und gerade die gespenstischen Bezüge zur Wirklichkeit, wie etwa die tatsächlich bekannt gewordenen rechten Machenschaften bei der hessischen Polizei, verlieren ihren Schrecken. Oft kommt Live-Video zum Einsatz. Dann sieht man, was in den Verhören passiert, oder bekommt die Talkshow gleichzeitig noch auf die große Leinwand im Hintergrund sowie auf einige Fernsehschirme übertragen. Die Leinwand dient auch immer mal wieder als Internetscreen, auf der alles gleichzeitig herumschwirrt. Likes, Musik und Bilderfluten. Die Unübersichtlichkeit unserer Tage. Eric de Vroet möchte, dass Regisseure ihre Inszenierungen von The Nation an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. So spielt der Abend bei Bösch erkennbar in Frankfurt am Main. Seine Schauspieler und Schauspielerinnen schlüpfen in bis zu 3 unterschiedliche Rollen, was inhaltlich wenig interessant, ausstattungsmäßig aber reizvoll ist. Es sind Typen, keine Individuen. Ausnahmen bilden am ehesten der als Gast engagierte Xenia Lacher und Heiko Raulin, die sich am zweiten Abend in ein fabelhaftes Duell der Alpha-Männchen hineinsteigern und ihre unterschiedlichen Lebensstile zelebrieren wie einen Kampf. Die Frage, wer sind wir, hält den Abend zusammen. Die Frage danach, wie sich eine Nation zusammensetzt. Wer gehört dazu, wer nicht und warum? Das fügt sich gut zum Frankfurter Spielzeitmotto. Wie sind wir geworden, wer wir sind? The Nation erzählt, wenn auch leider nur an der Oberfläche, von der Vielschichtigkeit unserer Welt, ihren hochkochenden Emotionen und Uneindeutigkeiten. David Bösch inszeniert das zwar mit sehr breitem Pinsel, aber doch zumeist kurzweilig und zudem mit einem angemessen multikulturellen Ensemble, in dem etwa Dela Dabulamanzi als Ismails Mutter auftrumpft. Die Auflösung des Falls bringt dann einige Überraschungen mit sich. Verraten wird an dieser Stelle natürlich nichts. Insgesamt gesehen erweist sich The Nation zumindest als ein tauglicher Weg, für Abwechslung im Spielplan zu sorgen und womöglich einmal ganz andere Leute ins Theater zu lotsen.
Ein Versuch, das Komplexe auf die Bühne zu bringen. Das war Shirin Sojitrawala über The Nation in Frankfurt. Im Juli kommt das Stück dann auch im Nationaltheater Mannheim auf den Spielplan. Der abstrakte Expressionismus war in den letzten Zügen, als in den 1960er Jahren die Acrylfarbe aufkam. Die bot eine nie dagewesene breite Tonpalette, die Künstler zu technischen, formalen und visuellen Experimenten mächtig anregte. Manche konzentrierten sich auf die Materialität eines Werks und arbeiteten mit ungrundierten Leinwänden. Andere spielten mit optischen Illusionen. Unter dem Titel Spilling Over, Painting in Color in the 1960s, zeigt das Whitney Museum in New York jetzt Werke aus dieser Zeit. Und Sascha Werner hat sich die buchstäblich bunte Mischung angeschaut, unter anderem einen Meister der lockeren Kunstrichtung, die man Op-Art nennt, Richard Anuschkiewicz.
Bei Richard Anuschkiewicz scheinen die grünen und blauen Quadrate aus dem Bild herauszutreten und sich dann wieder in den tiefroten Hintergrund zurückzuziehen. Maurice Lewis hat Rot und Blau, Grün und Gelb direkt auf die Leinwand gegossen, sodass die Farben zum unteren Bildende hin wie Flüsse zusammenlaufen, während zwischen ihnen ein großes Stück des unbearbeiteten Stoffes leer bleibt. Kenneth Noland wiederum lässt waagrecht die Farbstreifen dicht an dicht mit der rohen Leinwand verschmelzen, was abwechselnd an einen schimmernden Horizont und ans Testbild eines Fernsehers erinnert. Kurator David Breslin:
If abstract expressionism was about the action happening in the painting, these seem to be like creating the forum for action to happen outside of the painting.
Im abstrakten Expressionismus sei es um das gegangen, was auf dem Bild geschieht. Bei diesen Werken dagegen sei wichtig, was außerhalb von ihnen passiert.
Color was a way for them to kind of engage in the body of the viewer.
Diese Künstler benutzen Farbe, um die Betrachter direkt anzusprechen, um ihre Wahrnehmung zu stimulieren und dadurch vielleicht zu verändern.
And perhaps changed by what they could do in this space.
Von den 18 Künstlerinnen und Künstlern in dieser Ausstellung werden manche mit der Op-Art in Verbindung gebracht, andere mit der Farbflächenmalerei. Wieder andere entziehen sich der Kategorisierung. Zu letzteren gehört der Afroamerikaner Bob Thompson. von dem eines der wenigen figurativen Werke in der Ausstellung stammt. Triumph of Bacchus entstand 1964 und zeigt ein ausgelassenes Fest mit gelben Menschen, roten Giraffen und blauen Elefanten. Es ist eine jener Szenen, die Thompson den Ruf einbrachten, er male, wie ein Jazzmusiker improvisierte. Die versammelten Arbeiten sind zweifellos alle bunt, mit oft stark konturierten Formen und Flächen. Sie entsprechen auch alle dem, was vor ungefähr 30 Jahren in einer populistischen Karikatur moderne Kunst symbolisiert hätte. Weil diese Gemeinsamkeiten aber doch eine etwas bescheidene Basis für eine thematische Schau bilden, hat man sich beim Whitney Museum eine Prämisse ausgedacht, die hervorragend zum modischen Diskurs über Identität, Inklusion und Diversität passt. Nämlich Farbe als Metapher und erlebte Wirklichkeit. David Breslin.
This idea of the interaction of colors obviously has political and social implications.
Die Vorstellung von der Wechselwirkung zwischen Farben hat natürlich politische Implikationen. Farbe ist etwas, das wir sehen. Sie ist aber auch das, wodurch wir uns definieren.
Who we are, it's how we identify ourselves.
So klärt ein Schild neben einem Bild von Kay Walking Stick von 1972 über allerlei von dem auf, was es offenbar impliziert. Danach hat die Künstlerin in einer orangen Silhouette eine Form gefunden, die ihre multiplen Identitäten als Frau, Mutter und Mitglied der Cherokee-Nation von Oklahoma umfasst. Zu einer blau gefleckten Leinwand von 1968, die Sam Gilliam, wie für ihn typisch, vorhangartig drapiert hat, heißt es: Gilliam beweise damit, dass abstrakte Malerei die Erfahrung des Schwarzseins ebenso gut darstellen könne wie die gegenständliche Malerei. Naja, hätte Joseph Albers gewusst, dass er die Betrachter mit seinen Farbstudien auf ihr soziales Umfeld aufmerksam macht, wäre ihm vor Überraschung vermutlich der Pinsel aus der Hand gefallen. Ein Beispiel aus seiner berühmten Serie Huldigung an das Quadrat hängt jedenfalls ziemlich verloren in einer Ecke. Das ist schade. Doch in diesem mit zeitgeistigem Eifer zusammengerührten Farbenmeer sind selbst die sehenswertesten Werke dazu verurteilt, auf Grund zu laufen.
Spilling Over, von Farben überlaufende Bilder, zeigt das Whitney Museum in New York. Und unsere kritische Stimme dazu war Sascha Werner. Spanisch wird auf Gymnasien gern als Fremdsprache genommen. Es ist ja so nützlich. Spanisch ist eine Weltsprache, die fast 600 Millionen Menschen sprechen. Nur Mandarin-Chinesisch hat noch mehr Muttersprachler. Aber das wird hauptsächlich in China gesprochen, während Spanisch in mehr als 20 Staaten die offizielle Sprache ist. Die meisten befinden sich auf dem amerikanischen Kontinent. So wie Englisch tut das Spanische beides. Es eint viele Menschen und hat zugleich viele nationale und regionale Eigenheiten. Das ist eine ständige Entwicklung. Und das gibt schon Stoff für einen internationalen Kongress, bei dem sich Akademiker, Schriftsteller und Sprachwissenschaftler darüber austauschen. Alle 3 Jahre. Organisatoren sind hier einmal die wichtigen Institutionen des Mutterlandes, die Königlich Spanische Akademie in Madrid und das Sprach- und Kulturinstitut Instituto Cervantes, zum anderen die nationalen Sprachakademien aller spanischsprachigen Länder. In diesem Jahr wurde der Kongress in der argentinischen Universitätsstadt Córdoba vom spanischen Königspaar eröffnet. Gestern ging er zu Ende. 3 Tage lang hat Victoria Eglau die Debatten und Kontroversen ums Spanische verfolgt.
Das Wunder, dass 23 Nationen sich entschieden haben, dieselbe Sprache zu sprechen, ist doch etwas Erstaunliches, bemerkte José Luis Moure, Präsident von Argentiniens Akademie der Geisteswissenschaften, beim Internationalen Kongress der spanischen Sprache. In Spanien leben nur 8% der Muttersprachler. Die große Mehrheit ist in Lateinamerika und den USA zu Hause. Ein kleiner Teil auch auf den Philippinen. Aber was die Pflege und Weiterentwicklung des Spanischen angeht, sind die Sprachinstitutionen des Mutterlands seit jeher federführend. Es ist die Königlich Spanische Akademie in Madrid, die das offizielle Wörterbuch der spanischen Sprache herausgibt und über Neuerungen bei Vokabular und Grammatik entscheidet. Der peruanisch-spanische Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa betonte in Córdoba jedoch, dass die Königliche Akademie, der er selbst angehört, die spanische Sprache nicht erschaffe. Diese Sprache ist unbestritten voller Leben, aber sie ist kein Produkt der Sprachakademien, wie manche naiv glauben. Sprachen entstehen durch jene, die sie sprechen und schreiben. Die Akademien nehmen lediglich auf, was die Sprechenden erschaffen, korrigieren oder hinzufügen. Vargas Llosa lobte in seiner Rede zum Kongressauftakt den einenden Charakter der spanischen Sprache, mit der die Vielfalt ganz Lateinamerikas zum Ausdruck gebracht werde. Doch im Ursprung war es die Sprache der Eroberer. Daran erinnerte die argentinische Romanautorin Claudia Pinheiro. Auch wenn das Spanische mit all seinen regionalen Unterschieden heute einen Reichtum darstelle, vor 500 Jahren sei die Sprache den Ureinwohnern Amerikas aufgezwungen worden. Pinheiro regte an, den Kongress der spanischen Sprache künftig Kongress der hispanoamerikanischen Sprache zu nennen und erntete dafür großen Applaus. Bei nicht wenigen in Lateinamerika herrscht die Auffassung, Spanien beherrsche bis heute die Sprache und ihre Entwicklung. Der Direktor des spanischen Cervantes-Instituts, der Dichter Luis García Montero, wies das zurück. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges hat es einst auf einfache Weise gesagt. Es sei unangebracht, die anderen dominieren zu wollen. Aber verderblich wäre es, so Borges, ein solch reiches gemeinsames Erbe wie die spanische Sprache zu fragmentieren. Bis auf Weiteres wird das Spanische also von Madrid aus verwaltet, allerdings in Zusammenarbeit mit den nationalen Sprachakademien der anderen spanischsprachigen Länder. Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten an Gewicht und Mitsprachemöglichkeiten gewonnen, so José Luis Moure, Präsident der argentinischen Akademie der Geisteswissenschaften. Es ist nicht mehr so, dass Spanien die Vorgaben macht und Amerika sie umsetzt, sondern es gibt ein ständiges Bemühen über das, was mit unserer Sprache geschieht, Einigkeit zu erzielen und das dann zentral umzusetzen. In jüngster Zeit haben die spanischen Institutionen zunehmend akzeptiert, dass der Schwerpunkt der Sprache heute in Amerika liegt. Das Spanische in der digitalen Gesellschaft, in Bildung und Kultur, einige der Themen des Kongresses in Córdoba. Aber ein Thema war in aller Munde, obwohl es die Veranstalter nicht auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Die gendergerechte Sprache, mit der heute in Teilen der spanischsprachigen Gesellschaften experimentiert wird. Die Sprachinstitutionen verwahren sich zwar gegen den Vorwurf des Machismo, sehen die kreativen Sprachneuerungen aber skeptisch. Schriftstellerin Claudia Pinheiro, die Argentiniens Frauenrechtsbewegung nahesteht, äußerte sich kämpferisch. Die Gegner argumentieren aus einer vermeintlichen Überlegenheit heraus und unterschätzen die inklusive Sprache mit einer gewissen Arroganz. Fast wie ein Eroberer, der seine Regeln in einem fremden Gebiet durchsetzt. Aber in diesem Fall und in diesem Jahrhundert ist das Gebiet nicht mehr geografisch, sondern menschlich. Es handelt sich um die Frau.
Die Frau. Die argentinische Schriftstellerin Claudia Pinheiro zum Versuch einer gendergerechten spanischen Sprache in unserem Beitrag über den Internationalen Kongress der spanischen Sprache in Córdoba, es berichtete Victoria Eglau. Auch der Schriftsteller Ernest Hemingway hatte es mit dem Spanischen. Unter anderem liebte er Kuba. Und Kuba liebt ihn zurück. Hier kommt Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Ja, mehr als zwei Jahrzehnte lang nutzte Ernest Hemingway sein Anwesen in Havanna, wenn er auf Kuba war. Das Haus wurde in den letzten Jahren schon als Museum genutzt. Jetzt wird dort auch sein Nachlass aufbewahrt und gepflegt werden. Gestern wurde die Finca Vigía eröffnet, die auch von den kubanischen Behörden mitfinanziert wird. Die Leiterin des kubanischen Rats für Kulturerbe nahm die Gelegenheit wahr, um auf den guten kulturellen Austausch zwischen Kuba und den USA hinzuweisen. Der amerikanische Kongressabgeordnete James McGovern, der anlässlich der Eröffnung des Archivs zu Gast war, widersprach allerdings vehement. Die Zusammenarbeit müsse eher dringend verbessert werden, meinte er. Da wäre der Nachlass eines berühmten amerikanischen Schriftstellers, für den Kuba bzw. Havanna zu seinen Lieblingsorten gehörte, ein guter Anlass. Volker Schlöndorff ist vor allem durch seine Literaturverfilmungen bekannt geworden. Heute wird der Regisseur 80 Jahre alt. Die Blechtrommel von Günter Grass, für die hat er den Oscar bekommen. Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll, eine Liebe von Swann nach Marcel Proust und noch diverse andere Romane und Erzählungen hat er verfilmt. Im Ausland ist der deutsche Film ganz sicher sehr stark mit seinem Namen verbunden. Trotz der vielen herausragenden Werke, die er gedreht hat, war es nicht immer ganz leicht für Volker Schlöndorff in Deutschland. Für seine politischen Überzeugungen ist er auch heftig angegriffen worden. In den 70ern gab es eine große Nähe zur SPD. Nach der Jahrtausendwende entdeckte er dann aber seine Bewunderung für Angela Merkel.
Ich habe sie kennengelernt schon 1993, habe sie sehr oft gesehen, aber auch hier unten auf der Wiese gesessen unterm Baum bei Kaffee und Kuchen und habe ihren analytischen Verstand sehr schätzen gelernt. Und dann habe ich gesagt, wenn sie jemals kandidieren würde, dann würde ich ihr meine Stimme geben. Das hat ein großes Gelächter ausgelöst, ich hier als Altlinker wähle CDU.
Und Volker Schlöndorff hat auch großes Verständnis für die junge Generation, die freitags auf die Straße geht und dafür die Schule schwänzt, die sich wie Greta Thunberg für den Klimaschutz engagiert.
Die jungen Leute suchen nach einer Aufgabe, wo sie sich engagieren können. Und das ist ein Menschheitsprojekt. Da geht es darum, uns als Spezies, die Art Mensch, zu retten.
Wir von Kultur heute stellen uns in die Schlange der Gratulanten und sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Volker Schlöndorff. Und wo wir gerade schon bei Greta Thunberg waren, die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden hat gestern in Berlin eine goldene Kamera bekommen und nutzte die Gelegenheit, um auf der Bühne die versammelte Prominenz für den Klimaschutz zu engagieren.
Die Menschen sehen Sie, sehen euch Prominente als Götter an. Ihr habt Einfluss auf Milliarden von Menschen. Wir brauchen euch. Ihr könnt eure Stimme verwenden, um Bewusstsein zu schaffen für diese globale Krise. Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte. Wir sind dabei zu versagen, aber noch haben wir nicht versagt. Wir können es noch schaffen, es gibt noch Zeit. Es liegt ganz bei uns. Vielen Dank.
Bei so viel Begeisterung für Greta Thunberg könnte man glatt die Preise für die Schauspielerin Jessica Chastain oder Vanessa Redgrave vergessen. Aber Zeiten, in denen man als Klimaschützerin so verehrt wird, die können ja so falsch nicht sein. Rund 3 Millionen Amateurmusiker gibt es in Deutschland und etwa 100.000 nicht professionelle Ensembles. Und die haben sich nun in einem neuen Dachverband zusammengeschlossen, dem Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V., der auch dabei helfen soll, mehr Aufmerksamkeit in Politik und Gesellschaft zu bekommen. Die neue Institution hatte sich kurz vor den Tagen der Chor- und Orchestermusik in Gotha gegründet, der heute zu Ende geht und bei dem Amateurchöre, Orchester und Vereine für ihre Verdienste ausgezeichnet wurden. Auch zu Ende gegangen ist die 19. Lit Cologne. Das Literaturfestival konnte 111.000 Besucher anlocken und damit habe man das Rekordergebnis von letztem Jahr wiederholt. Rund 200 Veranstaltungen gab es, unter anderem mit dem britischen Historiker Ian Kershaw, den Schriftstellerinnen und Schriftstellern Annie Ernaux, Eva Menasse oder Frank Witzel. Ein Termin für die Lit Cologne 2020 gibt es auch schon. Sie wird am 10. März starten. Archäologen haben in Jerusalem einen, wie sie sagen, seltenen und aufregenden Fund gemacht. Im Mauerpark am Rand der Altstadt entdeckte man einen Siegelstein, der schätzungsweise 2600 Jahre alt ist und aus der Zeit stammen muss, als bei der babylonischen Zerstörung Jerusalems viele Gebäude durch Feuer zerstört wurden. Auf dem Stein findet sich die Inschrift Nata Melech, Diener des Königs. Im Alten Testament wird ein Nathan Melech als Gerichtsbeamter am Hof von König Josia beschrieben. Der Siegelstein könnte also der Nachweis seiner tatsächlichen Existenz sein.
Das war Kultur heute. Gleich nach den Nachrichten empfangen Sie die Kollegen von den Informationen am Abend. Es geht unter anderem um die Kommunalwahlen in der Türkei. Beatrix Novi verabschiedet sich.